Einen schönen guten Tag, mein Name ist Chris Lohner. Ich bin am 10. Juli 1943 in Wien geboren. Und was bin ich? Ich bin viele.
Willkommen bei Lebende Legenden. In diesem Podcast stellen wir keine Fragen, wir hören zu. Denn hier erzählen Menschen über 75 ihr Leben in ihren eigenen Worten. Von Liebe und Erfolgen, von Entscheidungen und Brüchen. Von dem, was sie falsch gemacht haben und was doch richtig war. Was sie gelernt haben und was sie noch vorhaben. Eine Legende, ein Monat, 4 Folgen, jeden Donnerstag. Das ist die 3. von 4 Folgen mit Chris Lohner. Sie beginnt mit den Erinnerungen an ihre Anfänge beim ORF als Fernsehsprecherin. Damals wurde noch jede Sendung angesagt, wie es hieß. Chris Lohner spricht über ihre Karriere, ein Interview mit dem Dalai Lama und ihre Freundschaft mit Viktor Frankl. Und sie erzählt von ihrer großen Liebe, dem gebürtigen Jamaikaner Lance Lamson und dem offenen Rassismus, der ihnen als Paar entgegenschlug. Lebende Legenden für alle, die hören, was bleibt.
Dann habe ich eben gehört, dass sie beim Fernsehen Sprecherinnen suchen. Und ich habe nicht einmal gewusst, was das ist. Ich bin nie ferngeschaut. Und dann habe ich mir gedacht, naja, ich rufe dort einmal an. Und gehe halt einmal hin. Und die haben dann gesagt, ja, kommen Sie. Und dann bin ich dann auch in die Maxingstraße gegangen. Da waren die Studios noch in der Maxingstraße. Und dann habe ich irgend so einen Zettel gekriegt von einer Kamera. Und mit Englisch, ob ich das auch kann, sage ich, ja, glaube schon. Und dann gab es das wirklich schwierige Wort Benjamin Britten in dem Text. Das habe ich auch fertig gebracht und jetzt können wir, ja, können uns anfangen. Meine erste Ansage war am 13. Jänner 1973. Und das war eine Ansage in der Früh für ein Skirennen. Und da habe ich gesagt, guten Tag, Sie sehen jetzt ein Skirennen aus Schladming, viel Vergnügen. Dann sind die gerannt. Dann habe ich gesagt, Sie sahen ein Skirennen aus Schladming, schönen Tag. Und dann habe ich mir gedacht, da bleibe ich nicht. Das kann es ja nicht sein. Und dann wurde es ein bisschen mehr, dann bin ich avanciert ins Kasperltheater, also sozusagen in die Kasperlpost am Mittwoch, Nachmittag. Da durften die Kinder Postkarten schicken und ich habe dann in so einen Kugel gegriffen und die Karte herausgezogen und gesagt, ah, die kleine Lise hat einen Bleistift gewonnen oder was weiß ich. Und dann kam ich schon ins Abendprogramm und dann hat mich das Haus natürlich angefangen zu interessieren, weil man dachte, also gut, das ist so ein spannendes Medium. Und wie ich angefangen habe, war ja das Fernsehen in der Pubertät. Das darf man ja nicht vergessen, das war 15 Jahre alt oder so irgendwas. Und da war ja alles möglich. Da wurde ja alles im Haus gemacht und alles ausprobiert. Das ist lang her. Und da bin ich natürlich, ich bin zum Österreichbild gegangen und gesagt, ich würde das gern moderieren. Und die haben gesagt, naja, probieren Sie es. Wenn Sie es nicht können, nehmen wir es hin und wieder weg. Also es war alles möglich. Und dann hat man offenbar gesehen, dass ich irgendwo den Schalk im Nacken hatte, bei meinen Ansagen auch. Und dann kam schon Ludinski für Comedy-Zauberei und Comedy-Shows und dann kam Kottan. Also es kam dann alles, wie man so schön auf Wienerisch sagt, in mein Gossen. Ich kam zurück zu meinem Schauspiel und habe dann mit Helmut Lohner Fernsehspiel gemacht und. Aber dann ist viel passiert und dann habe ich halt nur gesehen, dass man in diesem Haus 50% an Energie für die Arbeit verwenden kann und 15% dafür, Intrigen loszuwerden. Und ich glaube nicht, dass sich das geändert hat. Aber ich verdanke dem ORF sehr viel. Ich habe sehr viel gelernt. Ich war ja auch dann Moderatorin bei Dreisat, wo ich gelernt habe, Interviews zu machen, the hard way. Weil das kann man nicht lernen. Das ist nur Lernen by Doing. Sie möchten mein erstes Interview eigentlich nicht sehen live. Und ich habe mir dann Bücher kommen lassen aus Amerika, The Art of Interviewing. Weil ich bin schon eigentlich seit Amerika immer ein Profi gewesen. Ich bin einfach ein Profi geworden in meinem ganzen Leben, was ich tue. Auch privat, was ich tue, das ist so in Fleisch und Blut, die Dinge ordentlich zu machen. Nicht nur irgendwie. Ich kann das so schlecht beschreiben. Ich gehe ja nicht mit abgechippten Fingernägeln aus dem Haus oder mit einem Knopf, der fällt oder so. Es muss immer alles ordentlich sein, finde ich. Das klingt jetzt so spießig. Aber ich glaube, dass die äußere Ordnung sehr viel mit der inneren Ordnung zu tun hat. Und ich glaube, dass ich deshalb einfach ein mittiger Mensch geworden bin.
Ein bisschen Kontext, bevor es weitergeht. Wenn Chris Lohner von Kottern spricht, meint sie eine TV-Revolution der 1970er und 80er Jahre. Kottern ermittelt war keine normale Krimiserie. Es war politisch weird und voller schwarzem Humor. Chris Lohner spielte darin quasi sich selbst. Sie moderierte die Folgen nicht nur an, sie durchbrach die vierte Wand, sprach direkt mit dem Publikum und mischte sich in die Ermittlungen ein. Ein totaler Meta-Moment, lange bevor das Standard war. Diesen Vibe hat sie später auch in der Sketchshow Tohuwabohu weitergeführt. Beides waren Projekte des Autors Helmut Zenker. Und die Leute haben es entweder geliebt oder abgrundtief gehasst.
Kottern war ein Meilenstein in der Kriminalgeschichte des Fernsehens. Bis es den Kottern gegeben hat, gab es den Alten und den Derrick. Da war die Polizei heilig und unantastbar. Mit Kottern ist es losgegangen, dass aus diesem ganzen Beruf eine Satire, eine satirische Darstellung wurde, total schräg, sodass am Anfang die Leute entsetzt waren. Es gab ein Protokoll, wo wir alle unendlich beschimpft wurden nach der ersten Folge. Und dann hat man sich daran gewöhnt, denn mittlerweile weiß man schon, dass eine Karikatur ein Denkmal ist für jemanden, der einem etwas bedeutet. Bedeutungslose Figuren bekommen keine Karikaturen. Eine Karikatur ist ein Denkmal und der Kottern ist ein Denkmal für die Polizei geworden. Aber das hat halt ein bisschen gedauert, bis die alle das gemerkt haben. Und es ist Kult geworden, bis heute. Kottern ist Kult geworden. Also da durfte sich jeder aufführen, wie er wollte. Und ich habe halt die Fernsehsprecherin gespielt, die sich auch aufführen durfte, wie sie wollte, und habe da mitgetan und mir das riesen Spaß gemacht. Und die Fortsetzung war halt dann Tohuwabohu, wo wir uns alle grauenhaft aufgeführt haben, wo wir wahrscheinlich mehr Hetz hatten als die Zuschauer, aber das war natürlich auch sehr lustig, wir konnten alles machen. Und das ist nicht mehr der Fall. Die Polizei hat sich verarscht, wir haben uns verarscht, alles wurde verarscht. Und das finde ich großartig, denn es ist eine Lebensqualität für jeden, sollte es sein, sich über sich selbst lustig zu machen und in erster Linie über sich selber lachen zu können, bevor man über andere lacht. Tohuwabohu ist leicht zu erklären. Wir haben einfach Lieder im Playback gesungen und uns dazu verkleidet und uns einfach schrecklich aufgeführt. Wir haben gemacht, was wir wollten. Es wurde Hitler parodiert, es wurden alle Menschen aufs Korn genommen, es wurde alles überzeichnet. Hoch, stark überzeichnet, so slapstickartig dann schon. Eins ans andere gereiht, ein Hetz für alle. Man konnte auch sagen, was man möchte. Zum Beispiel habe ich eine Ansage gehabt für die Gesundheitssendung. Und da habe ich gesagt, ich hätte gerne einen blutigen Kopfverband. Kriegst du. Also man konnte sich einbringen. Und das ist eben das Schöne an einem großartigen Regisseur, dass man einen Vorschlag machen darf. Er muss ihn ja nicht annehmen. Aber man darf einen Vorschlag machen, ohne dass der Regisseur sagt, ich bin hier der Regisseur. Sondern man konnte was sagen. Und er hat gesagt, naja, schauen wir mal, na, oder lieber nicht. Wir haben viel Spaß gehabt. Ich habe als Model streichholzkurze Haare gehabt, was sehr hübsch ist, zu einem jungen Gesicht. Zu meinem alten eher nicht. Und dann habe ich die halt irgendwann einmal wachsen lassen und dann ist es halt der Barschenkopf geworden und bei dem sind wir geblieben, weil never change a winning team. Ich meine, ich wasche mir die Haare, ziehe einen Scheitel, blase mit Föhn hinein und bin fertig. Ich bin natürlich durch dieses Model-Sein, wo man ja nur auf seine Äußerlichkeiten bedacht ist, weil dafür kriegt man ja Zeit, dass alles in Ordnung ist. Aber als ich das nicht mehr war und nicht mehr Ansteckblume und Zierfisch, was ich dann beim Fernsehen ja am Anfang auch noch war. Ich wollte dann natürlich mit dem geringsten Aufwand am besten ausschauen. Und das kam mir mit meiner Frisur herrlich. Und das habe ich immer noch. Es steht nicht im Vordergrund, dass ich stundenlang vor dem Spiegel stehe, auch mit der Schminke. Das muss ratzfatz gehen. Ich habe auch beim ORF mich selbst geschminkt, die waren eh alle froh. Wenn viel zu tun war, waren sie froh, wenn ich das selber gemacht habe. Außer es war eine Maske, dass ich halt ein Katzengesicht haben musste oder sonst irgendwas. Und habe mich immer selber geschminkt. Schminke mich halt nur selber für alles. Weil, ich meine, Klient ist Klient, ne? Also das ist klar. Aber die Haare, wenn es heißt, wollen Sie nicht mal Ihre Frisur ändern, dann kann ich nur sagen, wie oft ändern Sie Ihre Frisur? Ich meine, ich bin froh, dass mir das passt. Und wenn man sagt, es ist ein Markenzeichen, auch gut. Ich habe nicht gesagt, ich mache jetzt ein Markenzeichen aus meiner Frisur, sondern die ist halt und sie passt mir, Gott sei Dank.
Hier müssen wir kurz innehalten, um die Tragweite dieser Begegnungen zu verstehen. Chris Lohner spricht hier über zwei der prägendsten Köpfe des 20. Jahrhunderts. Der Dalai Lama ist als geistiges Oberhaupt der Tibeter eine weltweite Ikone für Frieden und Spiritualität. Und dann ist da Viktor Frankl. Er war ein österreichischer Neurologe und Psychiater, der als Holocaust-Überlebender die sogenannte Logotherapie begründet hat. Sein Buch »Trotzdem Ja zum Leben sagen« ist bis heute ein internationaler Bestseller. Darin beschreibt er, wie man selbst in den dunkelsten Momenten, wie in den NS-Konzentrationslagern, einen Sinn im Leben finden kann. Für Chris Lohner war er nicht nur ein Interviewpartner, sondern ein enger Freund, der ihr Weltbild massiv geprägt hat. Etwas später erwähnt Chris Lohner auch ihren guten Freund Hugo Portisch. Er war die journalistische Instanz Österreichs. Ein Mann, der es wie kein zweiter verstand, die komplizierte Weltlage so zu erklären, dass man sich danach ein Stück klüger und hoffnungsvoller fühlte.
Ich habe für Dreisat eine Sendung gehabt, die hieß Begegnungen. Und da durfte ich mir aussuchen, das hat ein Interview von einer Stunde, da durfte ich mir aussuchen, wen ich machen möchte. Weil ich den Sekretär vom Dalai Lama aus der Schweiz kannte, habe ich gesagt, ich möchte den Dalai Lama interviewen. Und dann haben sie gesagt, den wirst du ja nicht kriegen. Sag ich nur, den werde ich schon kriegen. Und der war auch in Wien und war im Palais Schwarzenberg. Und ich bin hingekommen und ich hatte ein Team bestellt. Und das kam nicht. Und dann bin ich halt gesessen mit dem Dalai Lama eine Stunde allein. Und habe gesagt, also Your Holiness, I'm desperate, but I don't know where my team is. Und dann haben wir uns halt ein bisschen unterhalten, einfach so. Und dann hat er gesagt, there's something about you, makes me feel good. Und dann habe ich mir gedacht, wenn der Dalai Lama das zu mir sagt, der mich sicher nicht anbaggert, dann kann mich mal der Rest ein bisschen, der zu mir ekelhaft ist. Und dann habe ich einen Freund angerufen, der Kameramann war, der war gerade im Bad schwimmen, habe ich gesagt, bitte komm, ich habe kein Team. Und der ist dann gekommen und dann haben wir eine Sendung gemacht. Und da wollte ich den Viktor Frankl machen. Und da hat er ihn dann gesagt, na gut, aber es ist nicht so ganz dein Revier, du bist eher in der Kunst zu Hause, Bilder, Theater und so weiter. Sag ich, ja, aber man kann sich ja einlesen und vorbereiten. Und ich habe dann den Viktor Frankl angerufen, habe gesagt, ich würde gerne ein Gespräch mit ihm machen. Für Dreisat. Welche Bücher soll ich lesen, damit ich mit ihnen reden kann? Und er hat mir die Bücher genannt und die habe ich mir besorgt und die habe ich alle gelesen. Und dann haben wir den Aufzeichnungstermin gehabt. Ich habe keinen Zettel in der Hand gehabt, gar nichts, weil ich der Meinung bin, bei so einem Gespräch, was im 1:1 ist im Fernsehen, dass ich zuhöre und lieber von dem, was er mir erzählt, mir die nächste Frage hole und nicht einen Katalog mache. Und dann war ich bei ihm zu Hause, habe seine Frau kennengelernt und haben wir das Gespräch gemacht. Und wir sind einander so nahe gekommen, auch im Geist natürlich, nämlich vor allem im Geist. Ich rede nicht vom körperlich, sondern im Geist einfach, von der Welle, dass wir halt kommuniziert haben danach auch noch. Und er immer gesagt hat, Mädel, du musst in die Politik gehen, du bist so frisch und du bist so neugierig. Und ich habe gesagt, na Viktor, ich bin so, wie ich heiße, Lona, ich mach's allein. Weil alle Quereinsteiger, wenn man das betrachtet, werden in Kürze umgebracht. Die verschwinden alle wieder. Kann man ja nachvollziehen, ne? Ist ja immer noch so. Politik ist ein gelerntes Geschäft und Da kann man nicht quer einsteigen und glauben, er erreicht alles mit seinen wunderbaren Ideen. Da hängen zu viele Leute dran. Und da hängen vor allem zu viele Leute im Untergrund dran, die man gar nicht kennt. Die bestimmen so oder so, Daumen rauf oder Daumen runter. Also nein. Naja, und so hat sich das entwickelt. Und ich war dann auch noch an seinem Sterbebett. Viktor Frankl hat die Logotherapie entwickelt und fälschlicherweise hat das nichts mit Logopädie zu tun, mit der Sprachkunst oder mit dem Sprachvermögen, sondern das geht um die Auflösung der Angst. Eigentlich der Angst ins Auge schauen und sie nicht wegdrücken, sondern auf die Angst losgehen. Das ist ein Teil von der Logotherapie. Zu sagen, ich werde mich jetzt so fürchten und alle werden schauen, wie ich mich grauenhaft fürchte, dann ist sie weg. Ich sage das jetzt sehr runtergebrochen und sehr banal. Ich hoffe, der Viktor hört mich nicht. Aber das ist ungefähr die Essenz davon. Und ich meine, und trotzdem ja zum Leben sagen, ich meine, wer dieses Buch nicht gelesen hat, der sollte das gefälligst ganz schleunigst nachholen, weil das ist ein sehr aktuelles Buch und das wird es sein bis ans Ende dieser Welt, würde ich doch wohl meinen. Und Viktor hat immer gesagt, es gibt nur anständige und unanständige Menschen. Und genauso sehe ich das auch. Für mich gibt es keine Formen, keine Religionen, keine Geschlechter, kein Berufsdings, tralala, der ist wichtig, der ist nicht wichtig. Es gibt nur anständige und unanständige Menschen. Und würde man allen die Uniformen wegnehmen und würde man alle nackt hinstellen, dann würde keiner wissen, wo der Feind ist. Ich habe mir Viktor Frankl ja deshalb ausgesucht, weil ich ihn besonders spannend fand, weil ich ja aus einer Zeit komme, wo ich wusste, dass es KZs gab, dass ich wusste, was man gemacht hat, dass man Juden vernichtet hat, vergast, umgebracht, gefoltert, homosexuelle Menschen mit Behinderung. Also, dass man so viele Menschen umgebracht hat aus Lust, einfach Menschen auszurotten, damit man eine wunderbare germanische Rasse dann nur mehr auf dieser Welt hat. Also, ihr könnt ja in Girlanden speiben, wenn ich dran denke. Und ich muss ehrlich sagen, ich verstehe ja heute nicht, und das sage ich auch auf der Bühne, wenn ich meine Programme mache, wie kann man mit dem Wissen um diese Gräuel noch heute dieser Ideologie anhängen? Und es ist für mich sehr interessant, ob da applaudiert wird oder nicht. Es gibt Gegenden in Österreich, wo man nicht gleich applaudiert. Da muss ich Sie auffordern und sagen, nur wenn Sie das meine Ansicht teilen, dann würde ich sagen, applaudieren Sie. Manche applaudieren von selber. Das ist auch eine interessante Beobachtung von mir, muss ich sagen. Und Viktor war ja im KZ, ja, der seine ganze Familie verloren. Und mit seinem Psychum, mit seiner Basis, mit seinem Grundwesen, das wir ja alle mitkriegen, hat er diese schreckliche Zeit überlebt. Weil er es geschafft hat, mit sich selber es zu überleben. Und darum ist dieses Buch einfach so wichtig. Und trotzdem ja zum Leben sagen. Egal, ob man bis zur Scheiße, bis zum Häus in der Scheiße steckt. Es gibt in allem Schlechten gibt es was Gutes. Und dann an das glaube ich. Ich glaube auch in meinem Leben, wenn eine Tür zugeht, geht eine andere auf. An das glaube ich. Und dann glaube ich auch nur, dass jeder seine gerechte Strafe bekommt, auch wenn ich es nicht erlebe. Das Bewusstsein tut mir schon so gut. Es war so, dass Alice, eine Frau, die ich sehr geliebt habe, die auch gesagt hat, du bist der Einzige, auf den ich nicht eifersüchtig bin. Nein, das waren normale Gespräche, so wie man halt mit Menschen redet, die man gern hat, mit Freunden. Also wie mit Hugo Portisch, mit dem bin halt gesessen im Café Imperial und habe Kaffee getrunken und nichts. Da führt man jetzt nicht die hochwissenschaftlichen Gespräche. Da redet man über alles Mögliche, Tagesgeschehen und sagt, stell dir vor, der hat gesagt und schon wieder und da. Ganz normal. Das macht ja eine Freundschaft aus. Das andere ist ja auf einer anderen Ebene. Aber die Freundschaften sind ja das Alltägliche, das Normale, mit dem man sich ja tagtäglich auseinandersetzt, das einem umgibt. Finde ich wichtig. Das kann ja durchaus banal sein, durchaus banal. Ich finde ja, banal ist ja gut. Weil banal, das Leben ist ja banal, letzten Endes.
Hier müssen wir die Erzählung kurz unterbrechen. Die folgende Passage führt uns zurück in die 1980er Jahre. Chris Lohner spricht sehr offen über ihre Beziehung zu Lance Lumsden, einem Musikproduzenten und ehemaligen Tennisprofi aus Jamaika. Und über den heftigen Rassismus, mit dem sie damals als Paar in Österreich konfrontiert waren. Um die Brutalität dieser Erfahrungen greifbar zu machen, zitiert Chris Lohner auch rassistische Beschimpfungen. Darunter fällt ein Wort, das heute zu Recht als tief diskriminierend gilt. Wir haben uns dazu entschieden, diesen Begriff im Audio unkenntlich zu machen. Uns ist es wichtig, Chris Lohners Geschichte ungeschönt zu erzählen, ohne dabei verletzende Sprache zu reproduzieren. Der Künigelberg, den sie im Gespräch erwähnt, das ist die Adresse des ORF-Zentrums in Wien. Dorthin bekam sie damals die Drohbriefe und andere widerliche Post geschickt. Und jetzt hören wir wieder weiter.
Eines Tages habe ich einen Anruf bekommen von Lance Lamson, der gesagt hat, er hätte mich gern in, er würde mich gern managen und verschiedenes. Und dann habe ich ihn halt getroffen und dann haben wir uns unterhalten. Und da war ich 37. Also so lange ist das her. So hat das angefangen, dass er einfach mein Management, ich habe mit ihm auch eine Platte aufgenommen mit Chansons. Er hat gesagt, ja, Sie haben so eine tolle Stimme und ich würde gern mit Ihrer Stimme was machen. Und ich mir dachte, ja, why not? Und dann haben wir eine Platte aufgenommen, für die der Alfred Komarek und der alte Pisseker die Texte gemacht hat. Die wurde noch produziert im Konzerthaus im Studio B mit vollem Orchester. Ja, es war halt zu einer Zeit, wo der Lenz mich angesprochen hat, wo er selbst den Music Man hatte, ein Magazin. Er hat ja auch selbst gesungen und er war ja an sich ein Profi-Tennisspieler. Und er hat ja, und das wissen die ganz Alten in Jamaika immer noch, es war das einzige Mal in der Geschichte Jamaikas, dass Jamaika den Davis Cup gegen Amerika im Doppel gewonnen hatte. Und die Alten, also wenn man Lamson sagt zu den wirklich Alten, kriegen sie noch glänzende Augen. Und ich glaube, in seiner Eigenschaft als Musikmanager, er hat ja auch die Goldie Ants gemanagt, hat er gefunden, ich sollte was mit meiner Stimme machen, mit ihm zusammen, so hat das begonnen. Mit dem habe ich 14 Jahre gelebt. Und das war eigentlich der einzige Mann, mit dem ich so lange gelebt habe. Ich lebe viel länger allein und genieße es. Aber mit dem Lance habe ich natürlich wunderbar zusammengelebt und ich war ja wirklich, bin seit 40 Jahren in Jamaika unterwegs, das ist seine Heimat. Das war ja auch für mich jetzt der Grund, dass ich so im Einsatz war, auch jetzt in meinem Urlaub, das war eigentlich kein Urlaub, habe ich jeden Tag 2 Stunden vor dem Frühstück mit New York und mit Jamaika telefoniert, um Spenden aufzustellen, weil der Hurricane Melissa mit 300 Stundenkilometer über die Insel gerast ist und alles ruiniert hat. Das ist in der Geschichte von Jamaika das erste Mal. Sie haben jedes Jahr einen Hurricane und sie sind eh Stehaufmännchen und sie können damit umgehen. Aber das war noch nie. Und ja, für mich ist Jamaika second home. Die haben nicht ihn kennengelernt, hat mich kennengelernt. Und es war, sagen wir mal, eine lange Strecke, wo er hinter mir her war. Und ja, das hat sich dann einfach ergeben. Liebe kann man sich nicht aussuchen. Wo sie hinfällt, dort ist sie. Und es war ja auch so schön, weil er aus einem anderen Kulturkreis kam und wir haben uns einander ergänzt. Ich habe so viel über sein Land und über Jamaika insgesamt und überhaupt über die Arawaks und über was eben die ganze Geschichte ist und auch über die Kultur gelernt und er umgekehrt von mir. Wir haben uns da wunderbar ergänzt. Wir haben ja auch so Sachen gehabt, wir haben uns gegenseitig Bücher vorgelesen immer am Abend. Er mir und ich ihm und so. Also es war eine feine Sache. Er ist erst vor 14 Jahren gestorben. Es war natürlich für die Österreicher ein ungewohntes Bild am Anfang, weil wieso ich, everybody's darling, unter Anführungszeichen sage ich mal, boah, sicher nicht, aber doch ein bisschen ein Eigentum. Wenn man, ich meine, es gab ja nur den Orf, ne? Und wenn man da jeden Abend im Wohnzimmer ist von den Menschen, ist man ja wie ein Blumenvasen, wie ein Möbelstück, ne? Gehört man zur Einrichtung. Und dass diese Einrichtung sich dann mit einem Schwarzen lebt, war schon ein bisschen ein Aufstand. Das hat mir auch dann das Prädikat Hure eingebracht, wo ich mir denke, ja, arm, was für arme Menschen, muss man schon sagen. Wie traurig, in der Anonymität ist man ja immer stark, weil sie haben mir ja dann einen Karton mit Scheiße auf den Königelberg geschickt und hineingeschrieben, ich soll aus Europa verschwinden und im Krall verrecken. Also ich habe da schon einiges erlebt, aber ich denke mir halt, Menschen, die sowas tun, die müssen dann ihr ganzes Leben mit mir in ihren ekelhaften Psycho auskommen, ich nicht. Also das ist schon ein Unterschied. Und wir waren jedes Jahr einmal in London, weil ich habe dem Lenz immer zum Geburtstag London geschenkt, eine Reise. Und es war immer so schön, weil wir haben immer genau die Pärchen getroffen, so wie wir sind und auch andersrum. Da war halt sie schwarz und er weiß. Und das ist dort ganz normal. Ich meine, das ist ein normales Straßenbild. Hier hat man sich vielleicht auch schon gewöhnt, ich weiß es nicht so wirklich. Aber ich habe da schon einiges erlebt auf dem Gebiet, muss ich sagen. Obwohl der Lenz war ja auch ein öffentlicher Mensch. Und das haben ihn alle geliebt. Er war ja ein super Tennisspieler, hat in Wimbledon gespielt, er hat seine Sendung Happy Tennis gehabt. Es hat ihnen, glaube ich, die Kombination mit mir nicht so gefallen. Ich weiß es nicht. Aber ich will mir darüber gar nicht mehr den Kopf zerbrechen, weil das ist eine Art von Menschen, die ja immer noch irgendwo unter den Steinen sitzen. Manchmal trauen sie sich was sagen, je nachdem, wer gerade die Oberhand hat. Dann kommen sie halt hervor. Auf sowas wird man nur stark, weil ich kann ja nicht, ich kann mich auf diese Ebene ja gar nicht bewegen. Mit solchen Leuten kann man ja gar nicht diskutieren.
Nach den dunklen Erfahrungen dieser Zeit schlägt Chris Lohner ein ganz anderes Kapitel auf. Sie ist nämlich nicht nur die Frau aus dem Fernsehen, sondern auch eine leidenschaftliche Autorin. Sie erzählt uns hier von ihrer Freundschaft zu Alfred Komarek, dem Schöpfer der berühmten Polt-Krimis und einer der wichtigsten literarischen Stimmen Österreichs. Er war ihr Mentor, als sie sich an ihr bisher größtes Schreibprojekt wagte, den Roman Der Krokodilmann. Ein Buch, für das sie tief in die Geschichte Ägyptens eingetaucht ist und das für sie zu einer fast magischen Erfahrung wurde.
Der Alfred Komarek war einer von meinen sehr engen Freunden. Wir kannten uns 50 Jahre. Und ich bin sehr traurig, dass er nicht mehr da ist. Weil er, erstens einmal ist er ein Poet, Dichter, Autor. Und ich habe einen einzigen Roman geschrieben bis jetzt, den Krokodilmann. Und er hat immer meine Sachen zum Lesen bekommen als Erster. Und wie ich den Krokodilmann schreiben wollte, den hatte ich schon ein Jahr lang im Kopf und ich hatte schon ein Dossier über Afrika, über Ägypten. Ich habe da sehr viel recherchiert. Und da habe ich zum Alfred gesagt, du, was muss ich tun, wenn ich einen Roman schreibe? Auf was muss ich achten? Und er hat gesagt, dranbleiben, nicht unterbrechen, der Leser spürt das. Und ich habe 7 Wochen nonstop geschrieben. Tag und Nacht. Und meine Freunde haben mir gesagt, wenn irgendjemand gesagt hat, wo ist denn die Chris, haben die gesagt, na, die ist im alten Ägypten verschwunden. Also ich habe, das war für mich ein magischer Satz. Und es ist auch jetzt so, wenn ich schreibe ich nicht. Hört und in 2 Wochen wieder. Entweder ich schreibe, dann schreibe ich. Weil das ist eine einsame Tätigkeit, aber das ist großartig. Und da fliegt dann auch das Haus weg. Da fliegt alles rundherum weg. Die Menschen müssen sich viel mehr mit sich beschäftigen, nicht Ego, sondern die müssen sich mal hinsetzen und schauen. Die Sonnenseiten braucht man sich nicht anschauen, aber die Schattenseiten. Und da muss man über diese Schwelle gehen, wo man sich nicht mehr so schön vorkommt. Und das mag man ja nicht gern. Da beginnt man dann im Kreis zu denken und da hat man was anderes zu tun. Wenn man sich das aber aufschreibt, dann kann man dem nicht entkommen. Und so unangenehm das auch ist, dann kann man schauen, aha, das sitzt bei mir nicht so ganz richtig. Dann fange ich vielleicht mit dem an mir zu arbeiten, mit dem ersten Punkt. Und dann kann man auch seine Talente entdecken. Und wenn man seine Talente entdeckt, kann man schauen, ob man was damit machen kann, dann kriegt man auch den Applaus dafür. Wenn man aber seine Talente nie entdeckt, wird man auch nie einen Applaus dafür kriegen. Und das meine ich mit sich selbst beschäftigen, nicht Ego, ich bin ich und Hauptsache und ich schaue nicht über den Tellerrand. Das meine ich damit nicht, sondern hineinschauen. Wer bin ich? Was kann ich? Wo sind meine Möglichkeiten? Ich werde, wenn ich wirklich mich mit mir beschäftige, werde ich, wenn ich 1,80 Meter bin oder 1,85 Meter, nicht den dringenden Wunsch haben, Prima Ballerina an der Staatsoper zu werden. Das kann sich nicht ausgehen. Also man muss einen wirklich realistischen Blick auf sich werfen. Nicht angenehm.
Eine Frage noch. Was ist für Sie ein gutes Leben?
Bei sich bleiben, sich für nichts und niemand verbiegen und sich treu bleiben.
Das war Folge 3 von 4 mit Chris Lohner. In der nächsten Folge erzählt sie, wie es 1979 dazu kam, dass ihre Stimme zur Stimme der Nation wurde, die bis heute auf jedem Bahnhof und in jedem Zug in Österreich zu hören ist. Außerdem spricht sie über ihre tiefe Verbindung zu Afrika, ihren Feminismus und darüber, warum sie sich zum 75. Geburtstag ihr erstes Tattoo stechen ließ. Lebende Legenden hören, was bleibt. Eine Produktion von Storytime Media. Konzeptredaktion und Produktion Mesi Tötschinger und Eva Weißenberger. Aufnahme und Schnitt Soundpfeile. Mitarbeit Lisa Sanz und Peter Zirps. Sounddesign Patrick Pulsinger. Artdirektion Christian Sulzenbacher. Gefördert von der Wirtschaftsagentur Wien, einem Fonds der Stadt Wien und dem Media Innovation Lab der WZ GmbH bei redaktioneller Unabhängigkeit.